In Zeiten von Vereinzusammenlegungen und Priestermangel noch einen Priester in der Nähe zu den vielfältigen persönlichen Fragen des alltäglichen Glaubens befragen zu können, das kann mittlerweile mancherorts ein schwieriges Unterfangen sein. Radio Horeb hilft bei diesem Problem und so grüßt sie auf Radio Horeb und auch auf Radio Maria Südtirol aus München Leon Bichler zur aktuellen Ausgabe von Frag den Pfarrer zum Glauben. Jetzt haben Sie in der nächsten knappen Stunde die Möglichkeit, den Bestsellerautor Pfarrer Ulrich Filler aus Köln zu all jenen Fragen rund um den katholischen Glauben zu befragen, auf die Sie schon immer einmal eine Antwort haben wollten. Egal, ob es um Liturgie, um den Katechismus, um heiße Eisen aus der Kirchengeschichte oder etwa um persönliche Glaubenszweifel geht. Kommen Sie mit uns ins Gespräch darüber. Die Nummer dafür lautet 089 517 008 008. Außerhalb Deutschlands bitte folgende Nummer wählen: 0049 89 517 008 008. Und damit an Sie, Pfarrer Filler, herzlich willkommen. Ein herzliches Grüß Gott auf Radio Horeb. Wir freuen uns, dass Sie sich wieder Zeit für uns nehmen. Willkommen bei uns.
Grüß Gott.
Pfarrer Filler, bis die ersten Hörer anrufen, interessiert uns aus der Redaktion das Thema Reue. Die Reue einer begangenen unrechten Tat ist ja eine der Voraussetzungen, damit eine Beichte überhaupt gültig ist. Was aber ist denn Reue genau und wie erweckt man sie in sich selbst? Ist es eine Erkenntnis oder doch mehr so ein schlechtes Gefühl, das man haben muss? Nur weil ein Mensch jetzt vielleicht erkannt hat, dass er was Schlechtes gemacht hat, heißt es ja auch noch lange nicht zwingend, dass er es auch wirklich bereut oder dass er es nicht wieder tun würde, oder?
Ja, die erste Antwort auf diese Frage ist natürlich die Reue. Das ist so eine Art Gefühl, das man hat. Nämlich das Gefühl, ich habe ein schlechtes Gewissen, ich weiß, dass es eigentlich falsch war, es quält mich und irgendwie ich fühle mich schlecht und bereue einfach, dass ich etwas Falsches getan habe. Wenn man aber genau hinschaut, dann sieht man, es ist nicht nur ein Gefühl. Genau wie unser ganzer Glaube nicht nur auf einer gefühlsmäßigen Ebene beruht, sondern die Reue ist eigentlich ein Urteil unseres Verstandes, unseres Nachdenkens, unseres Intellekts. Wenn ich bereue, dann sage ich eben, ich erkenne, dass ich etwas falsch gemacht habe und ich erkenne, dass ich das in Zukunft nicht mehr tun kann. Die Reue schließt also ein, den Vorsatz, in Zukunft die Sachen anders zu handhaben. Also könnte man sagen, dass eben die Reue das Verstandesurteil ist, das uns im Nachdenken über Gut und Böse dazu verhilft, dass wir in Zukunft die richtigen Entscheidungen treffen können. Also könnte man sagen, auf der einen Seite natürlich hat das eine emotionale Dimension, es ist ein Gefühl, auf der anderen Seite ist es aber auch etwas, was mit dem Verstand zu tun hat. Genauso kann man ja auch Liebe oder eben andere Dinge definieren, dass es eben nicht nur um Emotionen geht, sondern auch, immer auch, um Urteile, die unser Denken fällt.
Und wie kann man sie jetzt am besten vor einer Beichte auch ja erwecken, wenn man jetzt merkt, okay, man weiß schon, was man wieder sozusagen Falsches gemacht hat, wo man auch irgendwie gesündigt hat, aber die wirkliche Reue so auch herzensmäßig, die kommt einfach nicht auf. Reicht es dann, wenn man einfach weiß, okay, es war falsch und es tut mir leid, auch wenn ich irgendwie das gefühlsmäßig nicht so empfinde gerade?
Das ist eben der große Fehler und die große Falle, in die wir immer wieder tappen, dass wir denken, es ist etwas nur dann echt, wenn ich es auch so empfinde. Das stimmt aber gar nicht. Sondern es ist eben auch echt, wenn ich es einfach nur rational weiß und entscheide und denke, okay, es tut mir eigentlich gefühlsmäßig gar nicht leid. Und das ist, ich sage mal, das eine Beispiel. Es gibt einen Menschen, der besucht seine Großmutter im Altenheim, jede Woche. Warum? Weil er sie liebt. Macht es ihm Spaß? Nein. Es ist furchtbar. Er muss eine Stunde lang fahren mit dem Auto. Er kommt immer in den Stau. Er findet das Altenheim grässlich, wie es da riecht und wie es aussieht. Und er findet es unangenehm, mit der Großmutter da in einem Raum zu sein. Und sie bekommt gar nichts mehr mit. Aber er macht es trotzdem. Weil er sie liebt. Und diese Liebe zeigt sich in der Tatsache, dass er kommt und dass er da ist. Und ob es ihm persönlich gefällt, ob er ein gutes Gefühl dabei hat, das ist völlig uninteressant. Das macht diesen Akt des Besuchens nicht weniger wert. Und genauso auch, wenn wir zur Beichte gehen und unsere Sünden bereuen sollen, der beste Weg dazu ist natürlich immer das Gebet, dass man eben sagt, ich übergebe mich ganz dem Herrn, er soll mir dabei helfen, meine Schuld zu erkennen, meine Schuld zu bekennen, und er soll mir auch helfen, meine Schuld zu bereuen und einen guten Vorsatz zu fassen, er soll mir helfen, dass ich diesen Vorsatz umsetzen kann. Aber es geht eben nicht so sehr darum, dass ich ganz mich zerknirscht fühle, sondern es geht darum zu sagen, okay, ich sehe, das war falsch, ich sehe, ich muss es anders machen, es tut mir leid, ich möchte mich entschuldigen, ich möchte meine Schuld bekennen, ich hoffe auf die Vergebung, die in der Beichte auch gewährt wird, und das ist eigentlich das Entscheidende.
Also Sie sagen im Prinzip hier, bei der Reue in Verbindung auch mit der Liebe oder im Vergleich mit der Liebe. Es ist eben nicht immer ein Gefühl, es muss nicht immer ein Gefühl sein, sondern die Erkenntnis des guten, wahren, ja, richtigen ist sozusagen, dann soll Grund genug sein für einen starken Willen, dann das Richtige zu tun, eben in dem einen Fall zu lieben oder in dem anderen Fall es eben zu bereuen und umzukehren.
Ganz genau, so ist eben das ganze Leben eigentlich aufgebaut. Wenn wir nur emotional agieren und entscheiden und das für wahr halten, dann sind wir unbeständig und machen jeden Tag was anderes eigentlich. Es geht schon darum, dass wir Entscheidungen fällen auf unserem Gewissensurteil, auf der Einsicht, was richtig und falsch, was gut und böse ist, und mit diesen Entscheidungen auch dann leben.
Ja, vielen Dank, Pfarrer Filler, für die Erläuterung zum Thema Reue. Das war heute die erste Frage rund um den Glauben, die an Sie von unserer Redaktion gestellt wurde. Und jetzt haben auch schon erste Hörerinnen unsere Nummer gewählt, um live mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Auch nochmal für alle weiteren Interessierten hier kurz durchgesagt. Es ist die 089 517 008 008. Als erstes erreicht uns jetzt eine Anruferin aus Puttenheim und ich begrüße ganz herzlich bei uns Frau Betz. Hallo.
Hallo. Ich heiße zwar Betz, aber das
Betz,
macht
Verzeihung.
Ich habe eine 9-jährige Tochter, die geht jetzt zur Erstkommunion am Weißensonntag, und die hat mich gefragt, Mama, warum ist der Kelch immer abgedeckt? Ich wusste keine Antwort darauf. Also ich hätte gerne mal die Antwort gewusst, was das zu bedeuten hat. Hat bestimmt einen liturgischen Hintergrund. Das war meine Frage. Und ich möchte alle Bewohner des Altenheims in Buddenheim recht herzlich grüßen. Sie können nämlich auch Radio Horeb empfangen, weil sich meine Mutter darum gekümmert hat. Die Leute, die Radio Horeb hören wollen, haben jetzt auch ein Empfangsgerät.
So. Schön, die grüßen wir auch ganz herzlich hiermit, ja. Und damit auch die Frage jetzt weiter an Pfarrer Filler.
Ja, wenn zur Heiligen Messe der Kelch vorbereitet wird, dann wird zunächst das Kelchtuch, ein zweimal gefaltetes, rechteckiges Tuch, in den Kelch hineingelegt. Dann kann, muss nicht, aber kann das Kelchlöffelchen hineingelegt werden. Darauf kommt die Patene, ein kleiner goldener Teller, auf dem die Priesterhostie liegt, und das wird nun bedeckt mit einem viereckigen Schild aus Pappe mit Stoff überzogen, die Palla nennt man das, und darüber kommt dann das Kelch Velum, und im Idealfall ist oben noch die Burse, also eine Tasche, in der das Korporale liegt, das Tuch, das auf dem Altar nochmal ausgebreitet wird und das ganz, wo der Kelch dann drauf steht. Und dass eben der Kelch bedeckt wird, bei der Messe, hat einen ganz praktischen Grund, dass eben auf diese Weise verhindert wird, dass sich irgendetwas, was nicht dort hineingehört, an den Kelch verirrt, entweder Gips oder Mörtelstückchen, die sich ablösen von der Decke oder auch Insekten, Fliegen, irgendwas anderes, dass man einfach hier auch eine Bedeckung und einen Verschluss des Kelches hat, der eben zu den entsprechenden Stellen dann aufgelegt oder abgedeckt wird. Das ist also eigentlich jetzt kein großer theologischer oder liturgischer Hintergrund, sondern eigentlich eine ganz praktische Vorrichtung.
Ja, vielen Dank, Pfarrer Filler, für diese Erläuterung und herzliche Grüße gehen nach Puttenheim an Frau Beetz, die diese Frage zur Kelchabdeckung gestellt hat. Als nächstes begrüßen wir eine Anruferin aus Kempten. Herzlich willkommen bei Radio Horeb, Frau Christ Werner.
Ja, ich habe eine Frage, die mich schon länger beschäftigt, weil ich gerade im Chor die Schöpfung von Haydn singe und da gibt es vier Erzengel. Also Michael, Gabriel, Raphael, die wir sonst auch kennen, und aber auch den Uriel. Und neulich hat schon mal eine Hörerin angerufen und wollte wissen, was es mit dem Uriel auf sich hat. Und dann hieß es als Antwort, die Kirche hätte sich von ihm distanziert. Sie soll die Finger davon lassen, so ungefähr. Und dann habe ich mir gedacht, das befriedigt mich jetzt nicht, weil ich jede Woche begegnet mir in den Noten der Uriel. Und jetzt wollte ich ja mal fragen, ob Sie mir da eine Antwort wissen. Was es mit dem Uriel auf sich hat? Warum der nimmer erscheint?
Ja, da ist ja die Frage, die man zuerst stellen muss, woher wissen wir eigentlich etwas über die Engel? Was ist unsere Informationsquelle? Woher schöpfen wir unser Wissen über die Tatsache, dass es Engel gibt, guten Engel und die gefallenen Engel und so weiter und wie die Namen der Engel heißen und wie viele Arten von Engel es auch gibt? Und da ist erstmal die Antwort darauf, das ist die Heilige Schrift, die Bibel, die bezeugt, dass es sehr, sehr, sehr viele Engel gibt, Myriaden von Engeln, das heißt es einmal. Und da wird auch beschrieben, dass es verschiedene Arten von Engeln gibt, dass es eben Mächte und Gewalten gibt, dass es Erzengel und Engel gibt und Schutzengel und so weiter. Und wir haben tatsächlich drei Engel, die in der Heiligen Schrift erwähnt werden, von denen wir die Namen kennen. Das sind eben diese drei Erzengel, wie wir sagen, Michael, Gabriel und Raphael, die an verschiedenen Stellen der Heiligen Schrift Erwähnung finden. Im Buch Tobit, der Raphael, der den Tobias begleitet auf der Suche nach einer Braut. Gabriel, der Bote Gottes, der zur Mutter Gottes kommt. Michael, der Engel, der in der Apokalypse Erwähnung findet, der uns von dem Bösen beschützt. Wir wissen eben auch von Luzifer, von dem Engel, der sich entschieden hat, nicht Gott dienen zu wollen und der Anführer der Dämonen geworden ist, der Engel also, die sich im Augenblick ihrer Erschaffung gegen Gott entschieden haben. Und das ist eigentlich das, was wir so aus der Heiligen Schrift erheben können und was wir sagen können, was wir wissen können. Und natürlich hat sich im Laufe der Zeit eine ganz breite Tradition und Überlieferung über dieses Wissen gelegt, wo eben jetzt noch andere Engelnamen, wie zum Beispiel Uriel und so weiter, auftauchen. Man heute sagen muss, das ist eben etwas, das ist nicht aus der biblischen Quelle heraus, das sind andere Mythen, Märchen, Geschichten, Traditionen, Überlieferungen, die im Laufe der Zeit sich angesammelt haben und die zum Beispiel auch in jetzt künstlerischen Werken wie Kompositionen und so weiter Eingang gefunden haben. Man aber einfach sagen kann, das ist halt Spekulation. Da kann man nicht viel vom gesicherten Standpunkt raus drüber sagen und von daher, ja, es ist vielleicht ganz nett, aber mehr kann man auch nicht dazu sagen, dann denke ich.
Ja, okay.
Ja?
Dann danke ich Ihnen recht.
Sehr gerne.
Wiederhören. Grüße nach Kempten.
Danke, gleichfalls.
Tschüss. Tschüss. Als nächstes haben wir eine Anruferin, die uns aus Biberach erreicht. Und so begrüße ich jetzt bei Radio Horeb ganz herzlich Frau Osterspey. Hallo.
Ja, hallo. Guten Tag. Ich habe eine Frage. Und zwar habe ich erst eine Fastenpredigt gehört über Maria Magdalena. Und da wurde sie als Apostolin der Apostel genannt. Warum? Und die Maria Magdalena wurde dann hergenommen als Rechtfertigung für die Frau als Diakonin und Priesterin. Dazu hätte ich gerne eine Antwort.
Ja, also Maria Magdalena war ja eine von den Frauen, die Jesus nahegestanden sind, die ihn begleitet haben, unterstützt haben. Sie gehört zu diesem Kreis von Fans, würde man heute sagen, oder von Unterstützern, die auch beim Tod Jesu mit dabei gewesen sind. Und im Johannesevangelium erfahren wir eben, dass am Ostertag Maria Magdalena das Grab des Herrn aufsucht und es leer vorfindet. Zwei Engel sind im Grab und Maria Magdalena fragt, wo ist der Leichnam des Herrn, haben sie ihn weggetragen? Und dann taucht der Auferstandene auf, sie erkennt ihn nicht, sie sieht nicht, dass es Jesus ist und sie hält ihn für den Gärtner. Und dann spricht Jesus sie an und in dem Augenblick erkennt sie, dass es der auferstandene Herr ist und er sagt zu ihr, rühre mich nicht an, halte mich nicht fest, ich muss zu meinem Vater gehen, ich bin also eigentlich nicht mehr Teil dieser Wirklichkeit, dieser Welt, ich gehöre zur neuen Gottesdimension, zur neuen Welt Gottes. Und sie bekommt den Auftrag, geh zu den Aposteln und sag ihnen, was du erlebt hast und verkünde ihnen, dass ich auferstanden bin. Das ist also der besondere Auftrag, den Maria Magdalena bekommt. Und deshalb wird sie die Apostelin der Aposteln genannt, weil sie also als Erste im Johannesevangelium diese Botschaft der Auferstehung zu den Aposteln bringen soll. Sie wird also von Jesus selbst beauftragt, das Evangelium, die frohe Botschaft, der Herr ist auferstanden, zu den Aposteln zu bringen. Das ist eben ihr besonderer Auftrag, ihre besondere Tätigkeit, zu der sie da von Jesus eingeladen wurde. Und das macht sie eigentlich so besonders.
Aber hat sie eine leitende Funktion gehabt, so wie die Apostel?
Natürlich nicht. Das ist eben jetzt eine falsche Schlussfolgerung zu sagen, dass sie Diakonin oder gar Priesterin gewesen sei. Es gibt zwar eine Diskussion darüber, ob die Diakone in der Antike eine etwas andere Aufgabe hatten als heute, ob sie also eher für die karitativen Sachen vorgesehen waren. Aber im Grunde genommen ist völlig klar, und das ist auch im Evangelium völlig klar, dass Jesus eben ganz konkret gesagt hat, diese Aufgabe des Priesteramtes übertrage ich nur den 12 Aposteln.
Ja, deshalb finde ich
eben Maria Magdalena oder Maria, die Mutter des Herrn oder sonst irgendwelche anderen Frauen, die auch dabei waren, die auch von Jesus wertgeschätzt wurden, haben eben diese Aufgaben nicht übertragen bekommen. Sie waren nicht beim letzten Abendmahl mit dabei. Und das ist eigentlich ein ganz klares Zeugnis des Evangeliums.
Deshalb finde ich das so schlimm. Man geht an der Fastenpredigt um was Aufbauendes und da hört man alles Mögliche über die Maria Magdalena, dass sie die Geliebte von Jesus war und so weiter.
Spekulationen von modernen Romanschriftstellern, die überhaupt gar keine Berechtigung haben aus der Heiligen Schrift heraus. Also das sind alles Märchen, denen man nicht aufsitzen darf.
Ja, aber bei uns in der Diözese ist es ganz hoch. Da gibt es ja schon den Diakoninnentag. Also man kann gar nicht nachweisen, dass früher überhaupt die Frauen ein Weiheamt gehabt haben, sondern das war, so wie ich nachgeforscht habe, ein ganz anderes Amt als Diakon, wie man heute Diakon versteht. Das war mehr ja das Dienen und für soziale Ämter.
Ja, und sicher auch in der Verkündigung. Ich meine, das muss man schon sagen, das ist natürlich auch richtig und wahr, dass eben auch Frauen in der frühen Kirche eine wichtige Rolle gespielt haben, dass Paulus zum Beispiel auch Mitarbeiterinnen hatte, die ihm geholfen haben, auch in der Verkündigung und in der Caritas und in verschiedenen anderen Bereichen. Das ist natürlich schon richtig, aber eben jetzt daraus zu schließen, dass eben im Amtsverständnis des Priesteramtes, denn das Diakonat, das Episkopat, erschließt sich ja eigentlich aus dem Gedanken des Priesteramtes heraus, auf diese Weise jetzt zu versuchen, die Frauen da unterzubringen, das ist eben ganz gegen das Evangelium.
Aber es kommt leider immer bei uns, immer wieder erneut.
Wir müssen alle viel beten, weil, wie gesagt, ist Paul der VI., Papst Paul der VI., der Rauch Satans ist in die Kirche eingedrungen. Das erleben wir in unseren Breitengraden überall. Das Einzige, was wirklich hilft, ist eben das Gebet um die Gaben des Heiligen Geistes für unsere Kirche heute.
Mhm. Ja, gut. Ja, danke schön. Ja.
Alles Gute, Wiederhören.
Wiederhören.
Als nächstes haben wir einen Anrufer aus Lindau in der Leitung, aber zuvor noch die herzliche Einladung für alle weiteren, denen eine Frage auf der Zunge liegt, hier gern anzurufen, und zwar unter 089 517 008. 008. Rund um den katholischen Glauben können Sie dann den Bestsellerautor Pfarrer Ulrich Filler zu Ihren Fragen befragen und löchern. Jetzt, wie angekündigt, unser Anrufer aus Lindau. Herzlich willkommen bei Radio Horeb, Herr Fischer.
Ja, grüß Gott. Grüß Gott, Pfarrer Filler. Danke schon im Voraus, dass Sie die Fragen beantworten. Ich wollte Sie fragen, und zwar geht es um die Gottesdienste, die Liturgie jetzt praktisch, die am Palmsonntag beginnen bis Ostern rein. Da ist mir manches ein bisschen unverständlich oder mir kommt es dann so geballt vor. Zum Beispiel am Palmsonntag eben, man feiert ja eigentlich da den Einzug Jesu nach Jerusalem und verliest dann gleichzeitig die Passionsgeschichte. Wie ist das zu verstehen? Man nimmt ja da so einiges vor praktisch. Eigentlich ist doch Palmsonntag der freudige Einzug von Jesus nach Jerusalem.
Ja, ich denke, man muss einfach diese ganze Woche von Palmsonntag bis Ostern als eine Einheit betrachten. Es ist eben die Feier des Leidens, des Todes und der Auferstehung des Herrn, die in verschiedenen Schwerpunkten gefeiert wird. Das beginnt jetzt am Sonntag mit der Weihe der Palmzweige und der Feier des Einzugs Jesu nach Jerusalem, wo natürlich auch schon das Element enthalten ist, dass Jesus einzieht, um dort seine Sendung zu vollenden, den Willen des Vaters zu erfüllen, sich hinzugeben am Kreuz.
Ja.
Und deshalb wird immer eine der drei synoptischen Passionsgeschichten, in diesem Jahr ist es Lukas, vorgetragen. Und dann wird eben am Gründonnerstag das letzte Abendmahl besonders betont.
Ja.
Und da ist natürlich auch das Kreuz und das Sterben und die Auferstehung mit enthalten. Genauso wie am Karfreitag, dem Todestag des Herrn, wo aber auch schon alles andere mit drin ist. Und wie in der Osternacht, wo natürlich der Akzent dann auf der Auferstehung des Herrn liegt. Aber auch dort wird in der Feier eben nicht angefangen mit Glockengeläut und mit Orgelspiel und so weiter, sondern es wird erst der lange Wortgottesdienst gehalten, vorher noch die Weihe des Osterfeuers, der Einzug der Osterkerze und dann diese Vigilfeier, also wo man eben dann wartet in der Dunkelheit, nur von Kerzen erhellt, die Lesungen aus dem Alten Testament hört und die ganze Heilsgeschichte noch einmal sozusagen vor dem inneren Auge sich abspielen lässt und wo dann erst nach und nach mit dem Gloria die Lichter angehen, die Orgel ertönt und die Osterfreude sich Bahn bricht. Und das ist eben in all diesen Ostergottesdiensten der ganzen Heiligen Woche, ist es so, dass eben alle diese Elemente immer schon zusammen gesehen werden, aber unterschiedlich akzentuiert werden.
Ah ja, mhm. Ja, jetzt speziell den Ostersonntag, da findet ja in manchen Vereinen das am Vorabend statt praktisch, die Osternachtfeier, und dann in vielen Vereinen auch am Morgen in der Früh, wo das dann in den Tag reingeht. Die Frage stellt sich dann für mich, wie unterscheidet sich dann der Ostersonntag?
Das eine ist eben die Feier der Osternacht.
Ja.
Als Teil des Triduums, wie man das nennt, also Donnerstag, Karfreitag, die Osternacht,
ja,
die also entweder nach Sonnenuntergang gefeiert wird am Abend oder vor Sonnenaufgang gefeiert wird in der Nacht, am frühen Morgen, bevor die Sonne aufgeht. Und wo eben das Geheimnis der Auferstehung des Herrn im Mittelpunkt steht. Und dann ist natürlich am Ostersonntag selber der festliche Gottesdienst am Ostertag. Das ist ja eigentlich das grundlegende, ursprüngliche Fest der Christen überhaupt, Ostern, aus dem sich alle anderen Feste, das ganze Kirchenjahr entwickelt haben. Das ist dann am Ostermorgen selber, an diesem Ostersonntag selber.
Also schon wichtig, beides praktisch, die Osternachtfeier und dann eben das Hauptfest an Ostern praktisch, ja, den Sonntagvormittagsgottesdienst.
Genau.
Da zeigt natürlich die Praxis, dass das dann ja durch viele Gläubige dann nicht mehr gepflegt wird, beziehungsweise sogar innerhalb der Pfarrei gesagt, okay, wir haben ja schon den Osternachtgottesdienst meinetwegen in der Früh um 17:30.
Also ich glaube, um die Pflicht zu erfüllen, die man als Christ hat, den Sonntag zu ehren und zu heiligen, reicht es aus, an einem der beiden Gottesdienste teilzunehmen, Osternacht oder am Ostersonntag am Vormittag oder am Abend, und dann wieder am Ostermontag in die Kirche zu gehen. Natürlich, um es das volle Fest mitzufeiern, ist natürlich es sinnvoll und löblich, wenn man an beiden Gottesdiensten teilnimmt.
Ah ja. Mhm. Die unterscheiden sich also schon dann praktisch, die Osternacht ja und der Hauptgottesdienst dann am Sonntag, Vormittag, auch von den ganzen Liturgien, von den Lesungen und so weiter.
Genau, das sind ja zwei ganz unterschiedliche Messformulare und liturgische Vorgaben. Das ist eben in der Osternacht wird dieses Geheimnis der Auferstehung mitvollzogen, nachvollzogen. Es ist eben nicht die normale Form der Messfeier, sondern es beginnt vor der Kirche mit dem Osterfeuer. Es ist der Einzug der Osterkerze. Es ist das Lob der Osterkerze, das Exultet. Es ist dieser lange Lesungsgottesdienst, wo 9 Lesungen eigentlich im Idealfall vorgetragen werden und man die ganze Heilsgeschichte durchgeht, bis es dann mit, es ist die Tauffeier, es ist ja eigentlich der Ort, an dem die Menschen getauft werden. Das ist ja der besondere Charakter auch der Osternacht als Taufgottesdienst, wo früher eben auch alle Erwachsenen dann und Kinder getauft wurden. Und mit dieser Tauffeier mündet es dann in die restliche, ich sag mal in Anführungszeichen, normale Messfeier. Und das ist eben das Besondere der Osternacht, dass sich so an den Ostergottesdienst am Sonntag dann nicht wiederfindet.
Ah ja. Ja. Vielen Dank, Pfarrer Füller.
Gerne.
Ja, Ihnen auch noch eine gute Fastenzeit und frohe Ostertage.
Gottes Segen.
Dankeschön.
Ja, als nächstes begrüßen wir dann eine Anruferin aus Donaueschingen. Aber auch noch kurz nachgehakt, Pfarrer Filler, ist eigentlich der Ostersamstag bzw. der Karsamstag, die Osternacht, auch ein Teil der Sonntagspflicht?
Ganz genau. Also ich kann die Sonntagspflicht erfüllen, indem ich in der Osternachtfeier teilnehme oder am Ostersonntag in einem der Gottesdienste.
Also wenn man es von sozusagen an einen der beiden Termine schafft, dann ist der Osterpflicht damit, der Sonntagspflicht aus katholischer Sicht damit Genüge getan.
Ganz genau.
Ja, vielen Dank. Als nächstes, wie angekündigt, unsere Anruferin aus Donaueschingen, die schon wartet. Und damit herzlich willkommen bei Radio Horeb, Frau Nagel. Hallo.
Ja. Hallo. Meine Frage ist, eine Bekannte, deren ihre Mutter ist war über 80, war dann im Altenheim und hat dann plötzlich der Tochter erklärt, sie hätte jetzt Glück und hat dann die Tabletten abgesetzt und nimmer gegessen und nimmer getrunken und sie ist natürlich an dieser Sache verstorben. Das Problem ist, die Tochter ist Religionslehrerin, die macht sich jetzt große Vorwürfe, ob sie was versäumt hätte. Ich selber habe 20 Jahre Betreuung gemacht, ehrenamtliche Betreuung in Altenheimen. Ich habe dann immer wieder mal gedacht, wenn die alten Leute so vor ihrem Essen saßen und nicht essen wollten, ob die Frau jetzt das Recht hatte, zu sagen, ich will nicht mehr. Die Tochter meinte, das ginge Richtung Suizid. Jetzt wollte ich mal fragen, wie das zu verstehen ist.
Aber Sie haben doch viele Jahre jetzt schon ehrenamtlich das gemacht in Altenheim.
Ja, ja, ja.
Was sagt Ihr Bauchgefühl Ihnen?
Mein Bauchgefühl sagt, ich kann die Leute nicht gegen ihren Willen zwingen zu essen und zu trinken.
Und genau so ist es auch.
Ja.
Da haben Sie doch völlig recht, das wissen Sie doch im Grunde genommen auch schon selbst. Wir haben nicht die Pflicht, das Leben um jeden Preis zu verlängern. Das hat schon Pius XII. Ganz klar gesagt, wir haben nicht die Pflicht, mit irgendwelchen Hilfsmaßnahmen, mit Zwangsernährung oder mit anderen Apparaten, das Leben um jeden Preis zu verlängern. Wir dürfen natürlich auch nicht umgekehrt das Leben beenden wollen. Das ist ja was ganz anderes.
Ja, ja, aber
alte Menschen eben sagen, und das ja, ist eben, was auch Ärzte berichten, dass eben, wenn ein alter Mensch merkt, es geht dem Ende entgegen, dann will er nicht mehr essen, er will nicht mehr trinken, der Körper stellt sich eigentlich schon auf das Ende ein. Das ist ein natürlicher Prozess. Und da würde ich auch sagen, da muss sich auch eben dem Menschen seinen freien Willen lassen.
Ja, ich eben auch. Will,
wenn du nicht mehr möchtest, wenn du sagst, ich bin zu schwach und es ist nur noch ein Elend und ein Leid und ich will nicht mehr und ich kann nicht mehr, das darf man auch sagen.
Ja, und die Tochter braucht sich wirklich keine Vorwürfe
machen, oder? Überhaupt nicht.
Ja, eben.
Man
ja,
muss
ja.
eben schauen, dass den Leuten alles zur Verfügung stellt. Man muss gucken, dass man sich gut kümmert. Und dann muss man auch der Natur und dem Willen Gottes einfach seinen Lauf lassen, denke ich. Da muss sich niemand unnötige Sorgen oder Gewissensbisse machen, dass man da was falsch gemacht hätte oder was anders hätte machen sollen. Also
ja,
das ist, denke ich, was ganz anderes als Suizid, wo ich bewusst meinem Leben ein Ende setze. Aber was anderes ist es zu sagen, ich lasse die Natur ihren Lauf, ich mache Schmerzlinderung, das darf man tun. Soll man auch tun, auf jeden Fall, muss man noch viel mehr tun heute wahrscheinlich, als es die Ärzte für gut halten. Ich darf auch in Kauf nehmen, dass das Leben dadurch verkürzt wird, wenn ich Schmerzmittel nehme. Das ist was ganz anderes, aber man darf den Menschen durchaus wünschen und auch gönnen, dass sie eben dann im Frieden, ohne Schmerzen, auch Abschied nehmen können und loslassen können.
Dann noch eine kurze Frage. Ich musste ein bisschen lächeln drüber. Bekannte hat mir gesagt, diese Vorträge von Radio Horeb, wenn die in der Nacht oder tagsüber wiederholt werden, wenn sie nicht das erste Mal ist, sondern das zweite Mal oder die Wiederholung, dann würde der Segen nicht mehr so gut, nicht mehr 100%. Das ist doch lächerlich, oder? Ich habe halt gedacht, ich muss mal fragen. Also.
Ja, das ist, ja, aber andererseits auch vielleicht eine berechtigte Frage. Nämlich
ja.
Die Frage, wie funktioniert das eigentlich, wenn ich jetzt den Segen spende, live, oder der Papst das macht, am Ostern, Urbi et Orbi, wenn ich das live mitverfolge, ist das dann bin ich da mit dabei über Fernsehen. Wenn ich die Wiederholung anschaue, wie ist es dann? Das ist eigentlich auch eine gute Frage. Und sie zeigt, wie wir eigentlich als Menschen denken. Und sie zeigt eigentlich, dass wir im Grunde genommen Gott zu wenig zutrauen. Denn wenn ich Gott zutraue, dass er seinen Segen, den ich aussprechen darf, ist ja Gott, der eigentlich handelt, über das Radio heute und jetzt ihnen zukommen lässt, dann weiß ich auch, dass Gott es auch tut, wenn diese Sendung irgendwann wiederholt wird. Also da muss man einfach das Gottvertrauen haben, dass er uns seinen Segen schenkt über alle Wege, die möglich sind. Und sei es eine Wiederholung oder ein Podcast von Radio Horeb. Das ist, denke ich, genauso segensreich wie die Live-Sendung.
Ja, das wäre es dann gewesen. Ja,
gerne.
Vielen herzlichen Dank.
Sehr gerne. Alles Gute, Wiederhören.
Ja, auch ebenfalls. Danke.
Ja, als nächstes haben wir jetzt eine Anruferin aus Karlsfeld in der Leitung und so begrüße ich bei Radio Horeb ganz herzlich Frau Nischwitz. Grüße Gott.
Ja, ich grüße Sie auch.
Grüß Gott.
Ich wollte die Vorsprecherin, die gesprochen hat, der Dame, einen Trost zusprechen, die von der Lieblingsfreundin von Jesus gesprochen hat, Maria Magdalena. Wir sind alle, und da keiner ausgeschlossen, die Geliebte von Jesus. Und wenn wir das wirklich im Dienen annehmen können, ja, was gibt's denn da noch für eine Frage? Dann brauche ich doch nicht danach zu schauen, ob ich Diakonin oder Priester werden muss, sondern das zu tun, wo Gott uns für berufen hat. Meine Frage wäre dann an Sie, kriegen wir Frauen nicht auch mal etwas intensiver, oder die Frage geht, glaube ich, an Herrn Pfarrer Kocher, was ist denn eigentlich die weibliche Aufgabe? Wenn Frauen hören, sie waren nicht bei den Aposteln dabei, dann heißt es ja nicht, dass sie nicht wertig sind oder dass sie was anderes sind, sondern wir haben eine ganz andere Aufgabe im Dienen und in der Liebe.
Ja, und es waren ja auch nicht alle Männer bei den Aposteln dabei.
Ja, zum Beispiel.
Ja, das muss man ja auch mal sagen. Es ist nicht jeder Mann berufen, ein Priester zu sein.
Richtig.
Und man muss auch sagen, was ist denn das Priesteramt? Das ist ein Dienst. Ein Dienst, den man tut für Jesus, weil man sich für ihn zur Verfügung stellt und sein Werkzeug sein will.
Ja.
Was ganz anderes ist die Frage, wer denn in der Kirche und in der Gesellschaft als Christ Einfluss. Und da muss man sagen, bin ich ganz Feminist. Das sehe ich ja in der Kirchengeschichte, dass die Frauen immer auch, manche Frauen auch einen großen Einfluss hatten, weil sie mächtig waren. Die Frage nach der Macht ist nicht die Frage nach dem Priestertum. Das ist ein Dienst. Das ist was ganz anderes. Aber die Frage nach dem Einfluss, den ich habe in der Kirche, in einem Bistum, in Rom, in der Welt, da sieht man eigentlich, dass immer ganz viele, auch große Frauen in der Vergangenheit, Einfluss hatten auf die Päpste, auf die Kirche, auf die Entscheidungen, die getroffen wurden. Das ist heute ja auch so. Wir brauchen
auch noch so. Und?
Wir brauchen Männer wie Frauen. Frauen wie Männer, die als Christen in unserer Gesellschaft aktiv sind und Einfluss ausüben. Das gilt für unsere Gesellschaft, das gilt für unseren Staat, das gilt auch für die Kirche, wo Frauen ja auch ganz viel Einfluss haben. In der Pfarrgemeinde erlebe ich das ja. Ich arbeite ja eigentlich nur mit Frauen zusammen, weil die Männer sich immer verdrücken.
Okay, dann müssen wir die Männer auch wieder einladen.
Die müssen wir auch wieder einladen. Aber es ist eben so, dass ganz viel Einfluss in der Glaubensweitergabe, auch im Apostolat, in der Erstkommunionsvorbereitung, der Firmenvorbereitung, in der Taufbegleitung, wo auch immer, da sehe ich, dass ganz viele Frauen ganz viele großartige Arbeit leisten.
Richtig.
Da muss man nicht für Priester sein, da muss man nicht die Sakrament spenden können. Das geht eben, indem ich hier mich einsetze in der Glaubensweitergabe, im Katechumenat und so weiter, in der Katechese und in all diesen Formen. Und das sind ja alles ganz viele Möglichkeiten, die schon da sind und die einfach nur genutzt werden müssen.
Ja, richtig. Und nicht nach dem greifen oder suchen, was ich nicht habe, sondern das, was ich habe.
Genau, und das nicht verwechseln eben. Ich glaube, das Problem ist immer, dass man denkt, es ist eine Machtfrage. Es ist keine Machtfrage. Das Priestertum ist eine Dienstfrage und diesen besonderen Dienst, Jesus zu verkörpern, ist eben ein Dienst und das ist nun auch schon mehrmals definitiv bestätigt worden. Es ist ein Dienst, zu dem Männer berufen werden, aber Frauen nicht, weil sie einen anderen Dienst, eine andere Aufgabe haben.
Ja, herzlichen Dank für die Beantwortung dieser Frage unserer Hörerin aus Karlsfeld. Und als nächstes darf ich eine Dame begrüßen, die aus Ravensburg anruft und die ganz gerne anonym bleiben möchte. Und so begrüße ich Sie jetzt herzlich auf Radio Horeb. Grüße Sie.
Ja, grüß Gott, Herr Pfarrer Filler.
Grüß Gott.
Ich möchte ich habe eine Frage. Und zwar in unserer Stadt ist eine Kirche abgebrannt und die wird jetzt wieder am Palmsonntag neu eröffnet. Und in dieser Kirche sind keine Bänke mehr. Sie ist total leer. Und am vergangenen Sonntag hat der Pastoralreferent auch gepredigt. Also vor der Reformation wären in den Kirchen auch keine Bänke gewesen. Also ich kann das nicht ganz nachvollziehen. Und jetzt, es werden scheinbar schon Stühle an der Seite gestellt, die vielleicht manche benutzen können. Aber ich kann da nichts damit anfangen. Wo bleibt die Ehrfurcht heute? Es ist hauptsächlich eine Jugendkirche. Was halten Sie davon? Sie müssen lachen.
Also von Jugendkirchen und so weiter, da halte ich eigentlich nichts davon.
Ja.
Das ist halt, eine Kirche ist eine Kirche, die ist für Jugendliche, die ist für Erwachsene, für alte Menschen, für Kinder, für alle gleichermaßen ein heiliger Ort. Ein Ort der Gegenwart Gottes, ein Ort des Gebets und der Anbetung. Und wenn ich versuche, junge Menschen in die Kirche zu locken, indem ich die Kirche als Bauzweck entfremde, einen Klettergarten dort einbaue oder irgendwas, einen anderen Unsinn mache, dann denke ich, das ist einfach, das wird der Sache nicht gerecht. Und so gewinnt man auch niemanden. Wir können nur die Menschen zum Glauben gewinnen, wenn sie eben auch wirklich anfangen zu glauben, anfangen das Knie zu beugen, anfangen in die Anbetung der Kirche mit einzustimmen. Das ist der einzige Weg.
Ja.
Andererseits ist es natürlich so, dass die Kirchbänke tatsächlich eine recht neue Erfindung sind. Also im Mittelalter gab es keine Bänke in den Kirchen, keine Sitzgelegenheiten. Da haben die Menschen also in den großen Domen wie in den kleinen Dorfkirchen, da haben die Menschen gestanden oder gekniet. Aber diese Möbel, also die Kirchenbänke als Möbel, sind, glaube ich, wirklich eine recht junge Erscheinung. Und das ist aber auch jetzt für mich gar nicht relevant, ob es Kirchenbänke gibt oder nicht, weil es kommt ja auf die Haltung an, in der ich eine Kirche betrete. Das muss die richtige sein.
Ja, genau. Es wird dann auch, natürlich dürfen Filme aufgeführt werden, alles Mögliche von den Jugendlichen und so. Also ich weiß nicht, was ich davon halten soll.
Ich sage es immer und ich bekomme immer Widerspruch. Ich sage immer, der Gottesdienst ist langweilig. Und alle schreien auf und oh, um Gottes Willen und versuchen, das weniger langweilig zu machen. Sie zeigen Filme, sie lassen irgendwelche Bands spielen, sie machen irgendwelche Einlagen oder Theaterstücke, sonst irgendwas, was aber alles nichts hilft. Weil die Wahrheit ist, der Gottesdienst ist langweilig. Und zwar für den, der nicht glaubt. Wenn ich anfange zu glauben, wenn ich anfange zu erkennen, was dort eigentlich in Wahrheit geschieht, dann ist er nicht mehr langweilig. Dann werde ich Teil des Todes und der Auferstehung Jesu Christi. Aber solange ich daran nicht glaube, ist das eine äußerst unattraktive und langweilige Veranstaltung. Ich weiß das noch, ich weiß es selber als Kind. Als Kind, bevor ich Messdiener wurde, wollte ich nicht in die Kirche gehen sonntags. Ich fand es grauenvoll, ich fand es langweilig. Ich fand es schrecklich. Und meine Eltern haben gesagt, nein, wir gehen aber sonntags. Und da habe ich gelernt, erstens, es ist zwar langweilig und irgendwie macht es mir keinen Spaß, aber es gehört zu unserem Menschsein und zu unserem Christsein mit dazu, dass ich für Gott Zeit habe am Sonntag. Ganz egal, ob ich das toll finde. Das ist etwas, was unseren Glauben zutiefst ausmacht. Und als ich älter wurde und mehr verstanden und begriffen habe, da habe ich eben auch erkannt, das, was von außen langweilig erscheint, ist in Wirklichkeit eine spannende und berührende Sache, die mein Leben und meinen Glauben zutiefst betrifft. Und da müssen wir hinkommen, dass die Menschen diese Entwicklung machen können. Und wir können es nicht tun, indem wir von außen her unsere Gottesdienste irgendwie aufpimpen und da irgendwelche spektakulären Dinge machen. Das wird nicht funktionieren.
Ja, das war noch eine Geschichte. Da war vorher ein Sofa drin in der Kirche und die hat dann angezündet. Da ist die Kirche ja abgebrannt. Das war noch eine eigene Geschichte vorher. Und jetzt kommt gar nichts mehr rein.
Ja, da muss man immer nur schauen, dass man eben da, dass solche Schindluder nicht getrieben wird.
Ja, es gibt aber viele Stimmen, die finden das gut. Es ist also, die Meinungen sind sehr verschieden und ich finde halt, es fehlt heute die Ehrfurcht.
Und das Beste, was wir tun können, ist in die Kirchen hineingehen und dort beten.
Ja.
Wenn sich Menschen finden, die diese Kirche, die jetzt so eröffnet wird, besuchen, die dort Rosenkranz beten oder Anbetung halten, oder sonst das Stundengebet verrichten und sonst irgendwas, dann wird diese Kirche ein lebendiger und guter Ort.
Ja.
Das ist der Weg, den wir gehen. Wir müssen unsere Kirchen lebendig machen, indem dort Menschen sind, die beten.
Ja. Vielen Dank, Herr Pfarrer Filler.
Sehr gerne, Gottes Segen.
Danke.
Wiederhören.
Tschüss.
Tschüss. Ja, als nächstes begrüßen wir eine Dame aus dem Ort Balingen. Ich begrüße bei Radio Horeb ganz herzlich Frau Bachmann. Hallo und willkommen.
Hallo. Grüß Gott, Herr Pfarrer Filler.
Grüß Gott.
Ich hab eine Frage zu der Bibelstelle im Römerbrief 9 und über den Esau und über den Jakob. Also der Ältere muss dem Jüngeren dienen, denn es steht in der Schrift, Jakob habe ich geliebt, Esau aber gehasst. Aber warum ist das so? Warum hat Gott den Esau gehasst? Warum hat er ihn dann überhaupt erschaffen?
Ja, das ist wieder eine von diesen spannenden Fragen, wenn man auf eine Schriftstelle trifft und sich überlegen muss, wie kann ich denn diese Aussage verstehen? Kann es denn sein, dass Gott einen Menschen hasst? Und wenn Sie nachdenken, dann sagen Sie doch selbst, das kann doch so nicht gemeint sein. So wirklich darf ich das doch nicht verstehen.
Ich habe die Parallelstelle dazu gelesen in der Genesis, also dass der Herr sagt, zwei Völker sind in deinem Leib, zwei Stämme trennen sich, schon in deinem Schoß. Ein Stamm ist dem anderen überlegen, der Ältere muss dem Jüngeren dienen. Und dass der Esau ganz mit Haaren bedeckt war, wie mit einem Fell. Das würde ich gern verstehen.
Ja, das ist natürlich eine Stelle aus dem Alten Testament.
Ja.
Und hier muss man immer schauen, was für eine Art von Text haben wir vor uns. Es ist keine historische Wissenschaft. Es ist kein Anspruch darauf, dass hier Sachen erzählt werden, wie sie sich zugetragen haben genau. Sondern es geht darum, dass hier theologische Aussagen gemacht werden, die in Bildern, in Symbolen, in Überlieferungen und Traditionen gekleidet werden. Und da geht es eben darum, dass man eben hier den Ursprung der verschiedenen Völker, die Auserwählung durch Gott, den Bund mit Gott und so weiter charakterisiert. Und dasselbe wird eben dann im Neuen Testament aufgegriffen. Es ist ja übrigens ganz häufig, dass das Neue Testament ganz viel aus dem Alten Testament zitiert und aufgreift und zeigt. Eigentlich hat dieser Heilsweg Gottes, der damals begonnen hat, sich heute erfüllt. Die Prophezeiungen, die damals gemacht worden sind, erfüllen sich heute. Ganz oft steht ja, das hören wir jetzt wieder in den Passionsberichten, dass Jesus oder dass geschrieben wird, damit sich das Schriftwort erfüllt. Sie werden keinen Knochen zerbrechen oder sie losen um meine Kleidung und so weiter. Das ist immer das, damit sich das Schriftwort erfüllt. Im Neuen Testament wird deutlich, das, was Gott im Alten verheißen hat, wird jetzt Realität in Jesus Christus und in seinem Leiden, seiner Auferstehung. Und das gilt eben auch, ganz allgemein gesprochen jetzt, für diese Stelle im Römerbrief, die Sie zitiert haben.
Ja, wir hoffen, dass Ihre Frage damit beantwortet ist.
Ja, nicht so richtig, aber okay.
Es ist die Grundlage dafür. Mhm. Um jetzt im Einzelnen Ihre Frage zu beantworten, müssen wir noch einmal uns erst die Schriftstelle im Alten Testament anschauen, in der Genesis, und über Jakob und Esau sprechen und wofür die beiden stehen und was die Bedeutung davon ist und welche Art diese Schriftstelle dann darstellt und wir sie interpretieren können, und müssen dann nochmal genau in den Hebräerbrief hineinschauen. Aber ich glaube, das braucht eine eigene Sendung dann.
Okay.
Und Sie können gerne mal schauen, ich habe darüber auch gesprochen in meiner Sendung Highlights aus dem Alten Testament. Da kommt es auch ganz genau drin vor. Das gibt es als Podcast bei Radio Horeb und da kann man da noch vertieft in das Thema einsteigen.
Okay, dann vielen Dank.
Sehr gerne, Gottes Segen.
Alles Gute,
danke.
Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Ja, das war's ja auch schon. Die Antwort auf die für heute letzte Frage in unserer Serie Frag den Pfarrer zum Glauben. Pfarrer Filler, vielen Dank, dass Sie uns wieder kompetent und eloquent Rede und Antwort gestanden haben.
Sehr gerne.
Allen Hörern sei ebenso herzlich gedankt fürs zahlreiche Anrufen, Zuhören und Spenden, wodurch Sie auch diese Sendung erst ermöglicht haben. Wenn Sie möchten, bestellen Sie gerne ab Montag eine CD von dieser Sendung, und zwar unter folgender Rufnummer. Es ist die 08328 921 120. Natürlich kann die Sendung dann auch heruntergeladen werden als Podcast auf horeb.org sowie in der Radio Horeb App und auch im Skill von Alexa. Schauen Sie doch auch mal in unsere sozialen Medien rein, zum Beispiel in Instagram. Für Sie hat Leon Bichler in München moderiert und im Anschluss sind Sie jetzt herzlich eingeladen, um 15 Uhr das Gebet zur Todesstunde des Herrn mitzubeten, mit anschließendem Barmherzigkeitsrosenkranz. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Freitag, viel Freude mit dem weiteren Programm von Radio Horeb und darf zum Abschluss Pfarrer Filler um die Spendung des priesterlichen Segens bitten.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.